Worum geht es heute Morgen? Es geht um übergeordnete Wahrheiten der Schrift. Übergeordnete Wahrheiten der Schrift, das heißt Wahrheiten, um die es immer geht. Egal, was wir tun und lassen. Worum geht es immer? Ja, es geht nicht so immer darum, dass ich ein Traktat weitergebe. Aber zum Beispiel, aber es geht immer darum, dass ich mich als Zeuge Jesu in dieser Welt bewähre. Das wäre dann nur einer der vielen Punkte. Und ich will das mal heute Morgen versuchen, etwas zu entfalten. Für uns Christen ist es ja so, dass wir nicht in einem Treibhausklima durch diese Welt gehen, sondern wir sind den vielen Witterungen jetzt geistlich gesehen ausgesetzt. Und wir können denen auch nicht entfliehen. Manchmal werden wir vom realen und auch vom medialen Tagesgeschehen schier überrollt, dass Nachrichten kommen und wir sie vielleicht 5-mal und 10-mal anschauen, wie das damals war, als die beiden Flugzeuge da in die Türme in New York rasten. Es haben sich manche 100-mal angeschaut und immer wieder rums, bums, und da hatten sie natürlich nachher auch gewisse Träume, ne? Das kann man dann nicht verhindern, wenn man sich immer wieder solche Sachen anschaut. Und wir leben in einer Zeit, wo ja die Medien wirklich mit großen Fangarmen unterwegs sind, nach uns greifen und dass sie eine starke Anziehungskraft ausüben. Früher war das der Volksempfänger, ne, im Dritten Reich, dann kam das Fernsehen und heute ist es das Internet und die sozialen Medien. Vieles greift einfach nach uns und manchem können wir uns nicht ohne weiteres entziehen. Dazu kommen noch die alltäglichen Dinge mit Familie, Beruf, mit Freunden. Sie überrumpeln und vereinnahmen uns manchmal sehr schnell und rufen nach Bewältigung einer Lösung, wenn es wieder mal ein Problem in der Familie gibt. Wenn man Kinder hat, weiß man das. Ja, und dann geschieht es langsam mit den Jahren so, dass die Gefahr besteht, dass wir eigentlich das aus den Augen verlieren, wozu uns Gott in dieser Welt berufen hat. Und ab und zu macht Gott Ansagen. Und dann sollten wir unsere Gespräche einstellen, das geschieht ja immer wieder Sonntagmorgen im Gottesdienst, ja, dass wir einfach mal unsere Gespräche einstellen, und weil Gott eine Ansage machen will und weil mir sonst eben Wichtiges entgeht, was mir Gott aber sagen möchte. Wir wissen, dass wir viele Möglichkeiten haben, auf Gott zu hören. Wir lesen die Bibel, wir beten, wir sind vielleicht in geistlichen Gesprächen, im Gedankenaustausch mit anderen Christen. Und immer wieder ist es für uns wichtig, dass fein oder auch manchmal grob Justierungen vorgenommen werden. Warum? Weil das Leben nicht spurlos an uns vorübergeht und uns manchmal dermaßen gefangen nimmt, dass wir kaum noch einen Blick frei haben für das, wozu wir eigentlich in dieser Welt sind. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Hat er gut auf den Punkt gebracht. Die kleinen Gedanken, die einen ärgern, hindurchfinden zu den großen Gedanken, die uns wirklich aufbauen, die uns stärken, die uns ermutigen. Und das ist ja nicht ohne weiteres gegeben. Worum geht es uns? Worum ist es uns in der letzten Woche gegangen? Weil zum Beispiel vor einem Jahr, da hat mich sehr stark der Gedanke beschäftigt, ich will mir ein E-Bike kaufen. Ihr wisst, was ein E-Bike ist, ja, das sind diese herrlichen Einrichtungen, dass man den Berg hochfahren kann, ohne über dem Lenker gebeugt zu sein, sondern aufrechten Sitzes, ja. Radelt man den Berg hoch. Jedes Mal, wenn ich Leute sehe, die aufrechten Sitzes im Berg hochfahren, da weiß ich also, sie haben ein E-Bike. Ja, das kann einen beschäftigen, da guckt man dieses, jenes Prospekt und so weiter. Und ruckzuck ist man nur noch in den Gedanken mit dem E-Bike oder mit dem Autokauf oder was auch immer. Und deswegen hat uns die Bibel immer wieder übergeordnete Wahrheiten gegeben und manchmal auch das in einem Satz komprimiert, worauf es Gott ankommt. Zum Beispiel kennt ihr vielleicht alle den Satz aus Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, das kennt ihr, das habt ihr schon oft gehört. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, nicht was schlecht ist. Das kriegen wir auch mit. Das steigt sogar aus dem Herzen, eigenen Herzen aus. Aus dem Herzen steigen böse Gedanken auf, sagt Jesus, Matthäus 15, Vers 19. Nein, die Bibel sagt uns, was gut ist. Was ist gut? Was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor Gott, deinem Herrn, und hochmütig vor den Menschen. Ja, also das Letzte, das wisst ihr, das steht nicht geschrieben. Wir wissen im Neuen Testament, da kam mal einer zu Jesus und fragte, Herr, was ist das größte Gebot im Gesetz? Und der Herr sagte es dann, ganz einfach, Gott lieben mit allem, was du hast, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Gemüt, mit deinen ganzen Gefühlen, Gott lieben. Und deinen Nächsten eben wie dich selbst. Das sind so übergeordnete Wahrheiten. Und wenn man die nicht aus den Augen verliert, dann geht man nicht in die Irre. Und es ist immer die Gefahr, dass wir uns, ich hatte in letzter Zeit manchen Mailverkehr wieder und manche Gespräche. Es kann einen dermaßen beschlagnahmen. Man hört manchmal heute Dinge, da fallen einem die Zähne raus. Die dritten meine ich, ja. Gott sei Dank habe ich sie noch nicht. Ja, sonst wären wir schon öfters rausgefallen. Wenn man sich mit Geschwistern unterhält, dann kriegt man Dinge auf einmal gesagt. Da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Jetzt sagte mir gerade jemand, ja, 1. Mose 3, da gab es schon viel, lange vorher andere Kulturen. Ja, bevor Gott den Menschen schuf in der Bibel, da gab es die Chinesen, da gab es die Babylonier und was nicht alles. Irgend so eine Wahrheit, die hat man aufgeschnappt von einem klugen Menschen und man verbreitet sie jetzt. Und wenn ich das euch heute Morgen gesagt hätte, mit vollster Überzeugung, dann würdet ihr überlegen, ja, kann das sein? Ja. Und dann steht man immer wieder in der Gefahr, sich von Nebensächlichkeiten, und das ist für mich ja keine Nebensächlichkeit, so eine Frage, ja, aber von gewissen Fragen dermaßen gefangen nehmen zu lassen, ich stehe jedenfalls in der Gefahr. Und da schreibt unser Paulus noch eine übergeordnete Wahrheit. Und dann gehe ich ins Detail. Er schreibt ja in Philipper 4, Vers 8 nach der neuen Genfer Übersetzung, die zitiere ich immer wieder mal. Er sagt, er richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Jedenfalls unter Christen. Und um was? Ja, was geht es in all dem? Es geht darum, was Petrus einmal schreibt, in 2. Petrus 1, Vers 10 und Vers 11. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, worauf? Worauf sollen wir alles setzen? Eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das gilt für diese Zeit. Setzt alles daran, eure Berufung in Gott und eure Erwählung festzumachen, damit sie unerschütterlich sind. Eure Berufung und Erwählung. Seid ihr fest in eurer Berufung? Seid ihr fest in eurer Erwählung? Oder schwankt ihr? Habt ihr Fragen? Ja, wer weiß. Wie mal ein lieber Bruder mit 75 Jahren sagte, jahrelang im Missionsdienst gewesen, jahrelang im Predigtdienst gewesen, Jahrzehnte. Mit 75 Jahren, da verabschiedete er sich aus der Gemeinde, ich weiß nicht, ob ich schon mal hier erzählt hatte. Und dann sagt der eine Bruder zu ihm, Ach ja, wenn wir uns hier nicht mehr sehen, dann, das sagen wir doch immer, ne? Dann sehen wir uns oben. Was sagte der liebe Bruder mit 75? Da sagte er, ja, wenn's denn reicht. Wenn's denn reicht. Das heißt, habe ich mich auch genug angestrengt, habe ich genug gebetet, habe ich genug den Herrn bekannt? Nicht so luschi wie Petrus, ja. Aber genau der schreibt das. Ja, der schreibt, liebe Geschwister, setzt alles daran, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Wie kann ich das? Indem ich weiß, was in Römer 11, 29 steht. Was steht da? Dass Gottes Berufung und Erwählung unbereubar ist. Gott irrt sich nicht, wenn er einen Menschen beruft. Der überblickt alles, was in uns steckt, was hochkommt, wo wir vielleicht dann mit den Jahren enttäuscht sind darüber. Mensch, das ist, steckt alles in mir. Gott sei Dank, dass das keiner weiß. Ne? Das ist ja wichtig. Dass das keiner weiß. Herr Gott, wenn der das weiß, ist, oh, ist nicht so schlecht. Aber es ist wichtig, dass mir das kein Bruder und keine Schwester weiß, was in mir für Gedanken hochkommen. Geschwister, wenn man sich in diesen großen Täuschungen des Humanismus bewegt, ja, dann kann man seine Berufung und Erwählung nicht festmachen. Wenn man ein humanistisches Gedankengut hat, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, ja. Ja, wir sollen nicht unedel sein. Wir sollen auch wirklich Hilfe anderen weitergeben, selbstverständlich. Aber das ist doch nicht die Basis meiner Erwählung. Das ist doch nicht die Basis meiner Berufung. Setzt alles daran, eure Berufung und Erwählung zu bestätigen. Und zwar durch ein Leben, das Gott gefällt. Und was gefällt Gott? Das werden wir uns jetzt anschauen. Und zwar, ein erster Punkt. Worum geht es Gott immer und überall, egal wo wir sind, was wir tun und lassen? Das habe ich an die erste Stelle gesetzt. Das ist, es geht immer zuerst um den Ruhm Gottes und um die Heiligung seines Namens. Darum geht es immer in unserem Leben. Egal was wir tun, ob wir Fernsehen gucken, ob wir im Internet sind, ob wir auf der Arbeitsstelle sind, ob wir uns mit unserer Frau unterhalten, ob wir uns lieb haben. Es geht immer zuerst um seinen Ruhm und die Heiligung seines Namens. Das setzt Jesus an die erste Stelle. Ja, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Die Jünger wussten das nicht. Sie sagten, Herr, lehre uns beten. Und er sagt, macht nicht so viele Worte, Leute. Das habt ihr in der Synagoge gesehen, wie viel geredet wird, wie viel gemacht wird, wie viel gebetet wird. Und manche Leute denken, wenn sie lang beten, dann werden sie erhört. Und dann gibt ihnen der Herr ein konzentriertes Gebet. Und was setzt er bei diesem Gebet, was dem Herrn am wichtigsten ist, an die allererste Stelle? Geheiligt werde dein Name. Im Alten Testament ist der Name der wichtigste, so sagt man das heute, Identity Marker. Der Identity Marker, also der, unter welcher Identität bin ich eigentlich bekannt in dieser Welt? Und unter welcher Identität ist Gott bekannt? Gottes tiefstes Wesen ist Heiligkeit. Und deswegen gibt es keine andere Eigenschaft Gottes in der Bibel, die im Alten und im Neuen Testament dreimal hintereinander erwähnt wird. Jesaja 6,3 kennen wir. Die Seraphim im Tempel, wo der Jesaja erschüttert wird bis auf die Knochen, bis ins Mark getroffen ist, wo die Engel rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und im Neuen Testament steht es auch dreimal. Ich denke, es ist ein, ihr könnt mich gerne berichtigen, Offenbarung 4, Vers 8. Ich verwechsel es immer, 4, Vers 8 oder 5, Vers 8. müsste eigentlich 4, Vers 8 sein. Da geht es ja um die Anbetung des Vaters, in Offenbarung 5 um die Anbetung des Sohnes. Und da wird auch dreimal dieser Name verwandt. Heilig, heilig, heilig. Habt ihr es? 4, Vers 8, ja. Gut, habe ich Glück gehabt. Ja, das ist das Etikett einer Person. Was ist mein Etikett, wenn Leute über mich reden? Über mich wird viel geredet. Hier und da. Und natürlich nur Gutes. Sie meinen es ja alle so gut. Ja, wir meinen es doch alle gut als Christen. Und denken immer, das muss über unsere Lippen. Das muss unbedingt gesagt werden. Ja, das ist das Etikett einer Person. Und das Etikett Gottes ist Heiligkeit. Von den Juden schreibt Paulus damals in Römer 2, Vers 11. Du, der du dich des Gesetzes rühmst, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Warum? Worin übertraten sie das Gebot? Römer 2, 1, folgende. Ja, sie lehrten das Gebot, sagt Paulus, aber sie tun es nicht. Ganz einfach. Sind wir darunter bekannt? Man nennt das im Volksmund Schwätzer. Ja, das sind Leute, die schwätzen was dahin. Wir haben alle wahrscheinlich schon was dahin geschwätzt. Ja, wo wir gedacht haben, liebe Leute, das wäre am besten nicht über meinen Mund gekommen. Du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes, du lieber Jude, der du dich so für abgesondert hältst, und das waren sie ja auch. Sie sind ja das erwählte Volk. Deswegen fahren wir ja nach Israel. Ja, wo der Himmel die Erde berührte, wo Gott Geschichte, Heilsgeschichte in der Unheilsgeschichte der Welt geschrieben hat. Und dann heißt es in Römer 2, 24, euretwegen wird der Name Gottes unter den Völkern gelästert, unter den Nationen, außerhalb von Israel, von Israel. Der Name Gottes wird gelästert. Was bedeutet, Gottes Namen zu heiligen? Gottes Namen zu heiligen geht von der Voraussetzung aus, dass Gott vollkommen ist, immer vollkommen ist, dass er immer gerecht ist und dass er immer heilig ist in seinem Handeln. Gerade in der Offenbarung, wo die Gerichte Gottes geschildert werden, die ja auch manche Leute gerne weghaben möchten, ja, da steht ja immer wieder und wird wiederholt, ja, gerecht und wahrhaftig sind deine Gerichte. Das heißt, auch wenn Gott richtet, wenn er einmal diese Welt richten wird, dann ist Gott gerecht und wahrhaftig, und das hängt mit seiner Heiligkeit zusammen. Und die große Tragik unserer Tage ist, so schiebt mir jetzt ein Bruder, Gott ist doch nicht mal lieb und dann ist er wieder gerecht. Ja, es gibt nur einen Wesenszug für Gott, und das ist Liebe, und das ist Gnade. Wenn das so in der Bibel stehen würde, habe ich zu ihm gesagt, gib mir 2, 3 Schriftstellen, wo das steht. Und ich werde dir 100 andere geben, wo es anders steht. Ja, man kann nicht alles mit der Bibel beweisen, sagt er mir. Ja, das heißt also, es gibt dann, man nennt das dann gelehrt, es gibt nicht nur systemimmanente Beweise. Wisst ihr, was systemimmanente Beweise sind in der Theologie? Da sagt man, ja, man kann nicht nur mit der Bibel argumentieren. Es gibt auch eine Argumentation darüber hinaus. Das mag es in manchen Dingen geben. Es steht ja nicht alles in der Bibel. Ja. Steht nicht in der Bibel, ja, dass es Australien gibt. Steht auch nicht in der Bibel, dass es Südamerika gibt. Ja. Aber wenn es doch um das Wesen Gottes geht, dann kann ich das doch damit nicht vergleichen. Über das Wesen Gottes schreibt die Bibel sehr viel. Und es gibt 3 Hauptaussagen über Gott. Die eine ist, Gott ist Geist, Gott ist Licht, die andere, und Gott ist Liebe. Alle von Johannes niedergeschrieben. Also, Schuld und Schmutz passen nicht zu Gott. Das ist Heiligkeit. Sein Namen zu heiligen bedeutet, seinen Namen nicht durch den Dreck ziehen, durch unser Leben. Das ist den Namen Gottes heiligen. Dass bei anderen Leuten eine Liebe zu Gott und eine Ehrfurcht vor Gott entsteht, wenn sie uns sehen und mitbekommen. Das ist den Namen Gottes heiligen. Dass Leute ermuntert werden, Gott zu lieben und ihn zu fürchten. Wie es Luther in der Erklärung zu den Geboten geschrieben hat. Ne? Dass wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen sollen. Über alle Dinge. Und das heißt auch nicht, Gott auf unsere Ebene zu ziehen. Auf unsere Ebene der Erklärungen. Sondern Gott wirklich darüber stellen. Ihn als den Höchsten, als das Kostbarste, den Kostbarsten darzustellen. Gott ist mir das Kostbarste, was ich habe in dieser Welt. Und dass das in meinem Leben zum Ausdruck kommt. In meinem Umgang mit anderen Menschen. Und ich als Christ, mit meinem Lebensstil, stehe für die Heiligkeit Gottes. Oder für die, dass der Name Gottes gelästert wird unter den Völkern. Überlegt euch das einmal. Bin ich ein Ansporn, Gott zu lieben? Mein Lebensstil ist ja ein Ansporn für andere, dass andere Gott lieben. Und dass Gott sich in Ehrfurcht vor ihm beugen. Bewirkt das mein Leben? Bei mir würde ich sagen, schwierig. Aber genau das, sagt die Bibel, bestätigt eure Berufung und Erwählung durch euren Lebensstil. Durch einen heiligen Lebensstil. Jesus hatte ein Ziel in dieser Welt, als er hier lebte. In diesen 33 Jahren, bevor ihn der Vater wieder nach Hause holte, in den Himmel, als er in die andere Dimension hineinging. Als ich dieses Wort das erste Mal las, da war ich vielleicht ein halbes Jahr in Tabor. Als ich es bewusst las. Und zwar ist es aus dem hohen priesterlichen Gebet, Kapitel 17, Vers 4. Und als ich den Satz las, der sprach mich an. Und wisst ihr, was ich dann daneben geschrieben habe? In meine erste Bibel, die ich damals hatte. Wunsch und Ziel meines Lebens. Das war ein gewaltiges. Denn da sagt der Herr etwas von seinem Leben. Und was sagte er von seinem Leben? Ich habe dich verherrlicht. Das heißt, ich habe dich groß gemacht. Mein Leben war wie ein Vergrößerungsglas für Gott. Ich habe dich groß gemacht vor den Menschen, damit man dich deutlicher erkennen kann. Was sagte Jesus von sich, was wir nicht immer von uns sagen können? Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das war wichtig. Im Himmel ist es leicht, Gott zu verherrlichen. Aber auf der Erde ist es nicht leicht. Weil das so viel reinspielt in unser Leben. Und wir immer wieder abgelenkt werden und gedrückt werden und auf falsche Gleise fahren und uns bewegen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Leute, das müssten wir eigentlich wissen. Was für ein Werk hat uns Gott gegeben? Gisela zum Beispiel, dass sie mich anruft, gell? Damit ich predige hier. Oder dass du jahrelang gespielt hast. Ja, das war deine Berufung mit unter anderem deine Lebensberufung. Ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast. Und dazu gehörte ein Gebet. Dass Jesus gebetet hat, in Gethsemane. Und dieses Gebet hieß, nicht mein Wille geschehe. Oh, es ist das schwer. Wenn man so überzeugt ist von seinem Willen, aber es gibt keine Heiligung und Verherrlichung Gottes, indem wir unseren Willen tun. Und festgefahren sitzen in unserem Leben und wir spüren, es geht nicht vor und zurück und aus mir strahlt nichts mehr. Es gehen keine Funken mehr über, es sprüht nicht mehr. Das ist das Schlimmste für einen Prediger, wenn er zu einem Redner wird. Und es kommt nichts mehr. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle. Und Gott hat für jeden von uns ein Werk. Und nur im Rahmen dieses Werkes können wir Gott verherrlichen. Außerhalb dieses Werkes geht es nicht. Wenn Jesus auf der Erde geblieben wäre und hätte da ständig Fische und Brot vermehrt, ja, da hätte er wahrscheinlich vielen Leuten was Gutes getan. Ja, und hätte gesagt, der Mensch, der ist echt super, der Typ, ne? Also, den müssen wir uns halten. Das wollten sie ja damals. Als er die 5 Brot und 2 Fische vermehrte. Ja, sowas doch, ne? Ja, und viele damit speiste, da kamen sie und wollten ihn zum König machen. Jesus sagt, nein. Dazu bin ich nicht gekommen, um das Weltproblem Nummer 1 zu lösen, den Hunger. Das wäre schon mal super. Sondern ich bin dazu gekommen, oh Gott, um deinen Willen zu tun. Und Jesus kam, um Gottes Problem mit der Welt zu lösen. Dazu ist er erschienen und dazu hat er gesagt, nicht mein Wille geschehe. So schwer. Ich bin ein sehr zielgerichteter Mensch. Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann gehe ich durch Stahl und Stein. Deswegen habe ich ja auch hier manche Blessuren, ne? Unsichtbar. Ich habe mir viele Hörner abgerannt. Aber wenn ich von einer Wahrheit überzeugt war, da konnte mich keiner mehr davon abbringen. Und das Problem ist ja, wir Menschen irren. Ich weiß nicht, wo es in der Bibel geschrieben steht, aber auch Prediger können irren. Ich habe mich manchmal geirrt, ihr Lieben. Und dann wieder zurückzugehen, oh, das ist so schwer. Überhaupt zu fragen, Herr, was ist dein Wille, das ist so schwer, Leute. Und jahrelang habe ich das überhaupt nicht gebetet, dein Wille geschehe. Weil ich immer gedacht habe, oh, wer weiß, was dann kommt. Ja, dann wird ja Gott mal die Ruder rausholen. Ne? Ja, so verrückt ist man. Ja. Gut, leben wie Jesus gelebt hat. Und deswegen blieb er als Mensch der geliebte Sohn. Und sein Statement von sich war, der Sohn kann nichts von sich selber tun. Das muss man sich vorstellen. Johannes 5, Vers 19. Sondern, was er den Vater tun sieht, das tut ebenso der Sohn. Wo hat der Herr Jesus mitbekommen, was der Vater tut? Wo hat er das mitbekommen? Bitte? Ja, aber jetzt war er ja auf der Erde. Ja. Er hatte das immer wieder für sich als ganz wichtig angesehen. Ich muss in die Stille vor Gott. Weil ihm manchmal tagsüber keine Zeit dafür blieb, dann ging er in der Nacht, wo er ungestört mit dem Vater war, wo der Vater ihm Dinge gezeigt hat. Wisst ihr, auch wenn geschrieben steht, dass zum Beispiel Jesus jede Krankheit geheilt hat, steht ja da, jede Krankheit geheilt, dann heißt es ja nicht, dass Jesus jede Krankheit geheilt hat. Das hat er ja damals nicht. Es sind viele Leute krank geblieben, denen Jesus begegnet ist. Denken wir zum Beispiel, gehen wir immer in Jerusalem, an den Teich Bethesda. Da hat der Herr nur einen einzigen geheilt. Aber was bedeutet das jeden? Was ist der Jede? Jeder ist das, was Gott für ihn vorbereitet hatte. Darin war er vollkommen. Und darin, in diesem Rahmen, hat er jeden geheilt. in dem Werk, das Gott für ihn vorbereitet hat. Was der Sohn den Vater tun sieht, das tut ebenso der Sohn. Der ungebrochene Eigenwille, hat man früher gesagt, heute nicht mehr. Der ungebrochene Eigenwille, der autonom sein und handeln will, ist mit das größte Hindernis in der Nachfolge Jesu. Wenn ich nicht mehr bereit bin, wie alt bin ich jetzt? Sagt ja nicht 77, ja? Also ich bin 67. Wenn ich sage mit 67, ich weiß jetzt alles. Ja? Was? Wer kann mir noch was sagen, Leute? Ich habe mir auch etwas vorgenommen. Ich will bis zu meinem Lebensende in dieser Welt lernen. Lernen. Immer wieder lernen. Und das Schwierigste ist, sind die Lektionen des Lebens zu lernen. Nicht Bibelverse auswendig lernen, das ist auch jetzt schwer für mich. Aber die Lektionen des Lebens zu lernen, verstehen zu lernen, was tut denn gerade der Herr? Es gibt ein Wort im Alten Testament, das heißt, wo Gott sagt, von mir aus ist die Sache ausgegangen. Von mir aus. Und das sind nicht immer die schönen Dinge des Lebens, die auch von Gott ausgehen. Ja, der ich das Licht schaffe und die Finsternis, sagt Gott. Darum geht es. So, jetzt bin ich bei dem ersten, soweit am Ende erstmal von den 10 Punkten. Hat schon jemand für einen Kaffee gesorgt heute Nachmittag? Lass mal dann nochmal eine Pause machen. Also ihr braucht keine Angst zu haben. Ich setze noch ein paar Minuten drauf. Wir haben jetzt 32 Minuten, habe ich gehabt. Darf ich noch ein bisschen, ja? Ein bisschen noch, ja. Worum geht es Gott noch? Das habe ich an zweite Stelle gesetzt. Lukas 19, Vers 10. Worum geht es uns? Worum sollte es uns gehen? Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, selig zu machen, was verloren ist. Eine übergeordnete Wahrheit über alles, was wir privat und gemeindlich tun. Diese Wahrheit stand am Anfang meiner Bekehrung. Das war das Höchste für mich. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und zu reden. Und Traktate zu verteilen, ja. Und zu diskutieren mit Menschen. Was habe ich nicht alles geredet? Oh ja, manche Leute haben wahrscheinlich gebetet, wenn sie mir begegnet sind, haben sie gebetet, Herr, er möge von mir ablassen. Weil ich so zäh und so unerbittlich war und so scharf in Diskussionen, wenn es darum ging, Menschen zu retten, könnte ich mir vorstellen, dass es manche gebetet haben. Ja. Aber es ist ja eine übergeordnete Wahrheit für unser Leben. Und ich kann uns mit der Zeit verloren gehen. Und als ich das so niederschrieb, dann habe ich das Gott auch nochmal so gesagt. Herr, das ist mir doch verloren gegangen. Das ist mir verloren gegangen. In den letzten Jahren, ich glaube gewiss, dass Gott auch zu verschiedenen Zeiten verschiedene Dienste für uns hat. Aber darf ich euch das mal so ehrlich sagen? Wir sind manchmal die Verlorenen egal. Sie rühren nicht mehr mein Herz. Gott sei Dank nicht immer, aber manchmal. Es ist einfach so. Da ist mir mein E-Bike wichtiger. Versteht es recht? Wir sind selbstverständlich die Menschen wichtiger. Und wenn ich jemand habe, ja, mit dem ich rede über den Glauben, dann brennt mein Herz. Und ich wünsche mir für manche Leute, wenn ich sie sehe, nichts sehnlicher, als dass sie bei Jesus sein möchten. Auch wenn sie vor den Toren der Ewigkeit stehen. Wir haben hier zwei Menschen in unserer Verwandtschaft, die stehen vor den Toren der Ewigkeit, sind über 80, Einer ist dement, andere ist noch ein bisschen dabei, aber baut auch ab. Ganz klar, war neulich da und hat mich gar nicht mehr, hat das gar nicht gewusst, dass ich da war. Für sie gebetet, dass sie gerettet wird, dass Jesus ihr Herz auftut. Es ist schon da, aber manchmal nicht. Manchmal sind mir die Leute egal. Die Verlorenen egal. Und deswegen habe ich mir das nochmal so aufgeschrieben, ist in uns die Sehnsucht, Verlorene zu retten, erstorben. Dann ist ein Stück von Jesus in mir erstorben. Denn der Menschensohn kam, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Mir manchmal die Frage gestellt, wenn irgendwo ein Unfall wäre und ich könnte einem Menschen das Leben retten, ich würde alles tun dafür. Damit er ein paar Jahre noch leben kann oder ein paar Jahrzehnte, ich weiß es nicht. Was wird dafür alles eingesetzt, dass ein Mensch gerettet wird? Manchmal hat sich ein Kätzchen auf dem Baum verstiegen. Dann kommt das in den Nachrichten, dass die Feuerwehr da war, mit der großen Feuerwehrleitern, haben das Kätzchen vom Baum geholt. Was eine Rettungsaktion. Ja, was man alles tun kann, ne? Ist ein Stück von Jesus in mir erstorben. Und das macht mich immer wieder betroffen. Im Herbst soll ich auf einer Tagung über evangelistisches Engagement reden. Mein allererster Gedanke war, abzusagen und zu sagen, Leute, ich bin da nicht mehr drin. Wenn ihr mich vor 40 Jahren gefragt hättet, ich hätte euch Tag und Nacht beredet. Und ich hätte euch viele sagen können von meinen hunderten Gesprächen, die ich geführt habe. Als ich in Tabor war, da oben, ja, da ist kaum ein Mensch, wenn ich mal draußen war, an mir vorbeigegangen, ohne dass ich ihn angesprochen habe. Was ich alles gemacht habe. Ich bin durch die Stadt gelaufen, habe laut Bibelverse vor mir hergesagt. Dachte, vielleicht benutzt das der Herr, einer wird errettet. Aber manche werden gedacht haben, der ist irgendwo entsprungen. Ja, da müssen wir vielleicht das Auto mit Musik und Beleuchtung rufen. Was man nicht, das hatte ich gehört von den Jesus-Bibeln damals, Anfang der 70er Jahre. Ja, die haben im Bus Bibelverse auswendig gelernt und es sind Leute zum Glauben gekommen. Ja, manchmal sind diese Leute, die so penetrant evangelistisch sind, so sonderbare Leute. Mir hat das mal einer meiner Verwandten erzählt, der ist schon in der Ewigkeit, der Helmut Bamberger, der war auch mal in Marburg, da muss er sehr intensiv mit jemand geredet haben als junger Mann. Und sie sind gegangen und gegangen, bis sie dann auf einmal vor der Wache waren, der Polizei. Da wollte er ihn wahrscheinlich abliefern. Ja, es ist schon manchmal ein bisschen sonderbar, aber ich denke, Gott freut sich auch über diese sonderbaren Leute, die es oft nicht besser wissen, aber die ein missionarisches Herz haben und die wirklich wollen, dass andere noch Jesus finden. Jetzt sagte mir einer, ist im Vorstand in Deutschland von den Gideons, er sagte mir, ja, in den Sprüchen oder im Prediger steht doch, wer zu viel aufs Wetter schaut, der wird nie sehen. Ne? Na, guck mal, denke ich, ja, heute kann man ja gucken, Regenradar, und sofort bin ich da. Wenn ich also mit dem Bike unterwegs bin, dann gucke ich vorher, wenn der Himmel verhangen ist, kommt Regen. Eingegeben, dann weiß ich es, und dann kann ich fahren oder nicht fahren. Und da denkt man oft, naja, ob es jetzt passt. Ne? Ist vielleicht jetzt ganz schlecht dran und dann lässt man's. Da habe ich schon manchmal gelassen. Ich habe früher nicht gedacht, ob es jetzt passt. Da war es wirklich manchmal unpassend. Ja, aber heute, ja, wenn ich ständig aufs Wetter gucke und oh, was werden die Leute denken? Wie werden sie das aufnehmen? Guck mal, wie der guckt. Ja. Der ist bestimmt nicht offen fürs Evangelium. Und so gehen wir dann dahin und leben unsere Tage und die Jahre gehen dahin. Und dann sind wir eines Tages in der Ewigkeit. Dann wird der Herr sagen, du, den hatte ich dir anvertraut. Was hast du mit ihm gemacht? Das war der Mensch, den nur du erreichen konntest. Der hat sonst keinen Kontakt zu einem lebendigen Christen gehabt. Was hast du denn gemacht? Ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber es könnte so sein. Ezekiel 33 ist ja bekannt. Dass Gott einmal das Blut von unserer Hand fordern wird. Das heißt nicht, dass wir deswegen verloren gehen, aber dass doch die Ernsthaftigkeit aufgezeigt wird. Ja, Leute, ihr habt ein Evangelium. Ihr habt das Beste, was einem Menschen in dieser Welt begegnen kann. Ihr habt den Heiligen Geist, der euch zur Zeit und Stunde geben wird, was ihr braucht. Und ich muss auch manchmal sagen, manchmal, dann versagt auch in dieser Stunde der Heilige Geist bei mir, dann stehe ich dumm da, wie das Kind beim Dreck, wenn ich mit jemandem rede. Ich habe jetzt mit meinem Pizzabäcker geredet. Ja, da rede ich immer wieder mal dran. Er kommt aus Anatolien, also ganz weit hinten, Grenze zum Iran, in Südosttürkei. Und da kamen seine Eltern her. Ich glaube, er ist in Deutschland sogar geboren. Er ist jetzt 40 Jahre alt. Habe ihm schon ein Neues Testament in Griechisch gegeben, in Türkisch gegeben. Griechisch, das wäre schlimm für ihn. Sind ja auch eine ihrer Erzfeinde. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und ich fragte ihn, na, was hältst du dann von Erdogan? Du bist doch Kurde. Erdogan ist gut. Er sagt wenigstens, was dran ist. Und dann hat er einen Satz losgelassen, da überlege ich mir, ob ich bei ihm noch eine Pizza kaufe. Da hat er gesagt, wenn ich Deutscher wäre, dann wäre ich auf Hitler stolz. Leute, 40 Jahre in Deutschland. So viel zum Thema Integration. Ja, ich will das überhaupt nicht auf alle beziehen. Ja, überhaupt nicht. Aber sie haben ihre Subkultur. In der verkehren sie, in der reden sie, in der lassen sie diese Sprüche los. Was Deutschland heute ist, das haben sie nur Hitler zu verdanken, sagt er. Ja, und das mit den 6 Millionen stimmt sowieso nicht. Das sagte mir jetzt einer im Schwimmbad. Ich dachte gerade, soll ich dir jetzt einen Hintern drehen oder was? Kann man ja natürlich nicht machen als Christ, ne? Aber da denkt man manchmal, wer würde am liebsten die Leute durchschütteln? Und dann denke ich, oh, was ist mit meinen missionarischen Bemühungen? Der redete und ich kam nicht mehr dazwischen. Ich konnte keinen Satz mehr loslassen. Ja, was soll ich dann machen? Wo soll ich dann jetzt meine Pizza holen? Soll ich weiterhin gehen, ne? Hat mir jetzt jemand gesagt, nicht, dass du den noch weiter unterstützt. Ja, Leute, wenn ich es bei denen nicht mehr aushalte, ne, als Zeuge Jesu in der Welt, wo ist der Herr Jesus überall hingegangen? Ich weiß, also ich bin echt am Überlegen, ja. Aber Jesus war unterwegs. Noch ein Satz von ihm. Über ihn oder von ihm, er spricht zu seinen Jüngern, Markus 1, 38. Lasst uns anderswo hingehen in die benachbarten Marktflecken, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgesandt. Weshalb sagt er das? Weil er gerade eine offene Tür hatte. Und die Kranken und Besessenen kamen, wurden geheilt und befreit. Und es war eine Bombenstimmung. Jetzt nicht Bombenstimmung. Das kann man ja heute missverstehen. Es war eine super Stimmung für das Evangelium. Und dann sagt der Jesus, lass uns weitergehen. Es gibt noch so viele Leute, die was hören müssen. Und dazu hat mich der Vater gesandt. Wir müssen uns vielleicht auch manchmal überlegen, sollten wir bei manchen Leuten weitergehen? Wir haben ihnen alles gesagt. Es gibt noch so viele, die nichts gehört haben, dass wir auch mal zu denen hingehen. Haben wir immer früher gesagt, wenn wir mit der Blättermission unterwegs waren, ne? Und in den Gruppen, und dann haben wir auch gesagt, Leute, überlegt euch, ihr bringt den Leuten ja schon 20, 30 Jahre die Blätter, und dann sind welche im Ort, die haben es noch nie bekommen. Haben sich ja auch mal überlegen. So, ich mach Schluss. Ich habe lang genug geredet. 45 Minuten, für mehr werde ich nicht bezahlt, sage ich immer. Ja, ich wünsche uns das, dass wir mit unserem Leben Menschen bewegen, Gott zu lieben, ihm zu vertrauen, ihn zu fürchten, dass es mein Lebensstil wird, dass ich eine Liebe für Gott erwecken kann. Und auch das andere, dass wir das nicht vergessen, wozu wir in dieser Welt sind, Menschen zu suchen und zu retten, dass sie nicht verloren gehen. Ich bete noch. Wir können aufstehen, ihr habt ja jetzt so lange gesessen. Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich dafür danken, dass du uns immer wieder auf das Wesentliche hinweist und dass wir auch durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch unseren ganzen Stil uns zu äußern, unsere Berufung und Erwählung festmachen, dass sie nicht wankend in uns wird, dass wir wissen, du hast uns begabt und begeistert mit deinem Geist, um auch in dieser Welt noch Wichtiges und Wesentliches zu tun und zu sagen. Bitte hilf uns dazu, Herr, auch in der kommenden Woche. Lass uns nicht so viel nach den Wolken schauen und lass uns nicht so viel auf das Stirnrunzeln der Menschen Acht geben, sondern dass wir sie doch lieb haben, dass wir sie auch lieb gewinnen, wie du den reichen Jüngling lieb gewonnen hast. Schenke es uns, Herr, dass wir auch in dieser Welt noch den Dienst tun, den du für uns vorbereitet hast. Und wir wollen dir danken, Herr, dass du uns auch das Gebet gegeben hast, das uns wirklich ins Zentrum führt, das, was Gott wichtig ist und was für diese Welt wichtig ist. Danke, dass wir es als deine Jünger beten dürfen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.